Liebe Gemeinde, schreibt ihr eigentlich noch Briefe? Ich meine jetzt nicht so Briefe an Behörden oder Stromversorger, sondern persönliche, handgeschriebene Briefe. Seit es E-Mails gibt, nimmt diese altmodische Form der Kommunikation ja ab. Und meine Kinder würden jetzt sagen, E-Mails? Also seit es WhatsApp gibt, nehmen selbst die persönlichen E-Mails ab. Eigentlich schade, denn unsere christliche heilige Schrift besteht zum großen Teil aus Briefen, das Neue Testament, aus handgeschriebenen, ehemals handgeschriebenen Briefen. Die meisten sind sicher nicht an Einzelpersonen gerichtet, sondern an Gemeinden, einige wenige auch an Einzelne und ein paar Rundschreiben an mehrere Gemeinden. Allen gemeinsam ist, dass es darin nicht um Formalitäten oder um Geschäftliches geht, sondern um Existenzielles. Es geht um die Beziehung zwischen Gott und Mensch und zwischen uns Menschen untereinander. Und wie diese Beziehungen zu verstehen sind, nachdem Jesus Christus gelebt hat, gestorben ist und auferstanden ist. Da hat sich einiges verändert. Die Briefe waren das Erste. Erst danach kamen die Evangelien, auch wenn sie in unseren Bibeln andersherum sortiert sind. Manche Briefe sind einfacher zu verstehen, andere schwerer. Und einer der anspruchsvollsten ist wohl der Hebräerbrief, auch von der griechischen Sprache her. Um den geht es heute ein bisschen. Aber keine Sorge, es wird nicht so schwierig. Der Brief ist recht lang, 13 Kapitel, und er entfaltet Gedanken über Jesus. Da muss man viel Hintergrundwissen aus dem Alten Testament haben. Es ist ein ernster Brief mit eindringlichen Warnungen. Aber jeder lange, ernste Brief kommt auch irgendwann mal an sein Ende. Und da findet sich doch tatsächlich ein freundlicher, vergleichsweise leicht verständlicher, österlicher Wunsch in zwei Teilen. Und über den wollen wir uns heute ein paar Gedanken machen. Ich lese aus Hebräer 13 die Verse 20 bis 21. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, Jesus, unseren Herrn, durch das Blut des ewigen Bundes heraufgeführt hat von den Toten, er rüste euch aus mit allem Guten, dass ihr seinen Willen tut. Er wirke in uns, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Ehre gebührt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das war's schon. Könnte man so drüber weggehen und sagen, ja, fein. So fromme Sprache, alles gut. Aber da steckt viel drin. Gleich am Anfang. Gott ist ein Gott des Friedens. Das ist gar nicht selbstverständlich. Eigentlich hat Paulus diesen Gedanken erfunden. Den schreibt er den Thessalonichern, den Philippern, den Korinthern, den Römern, insgesamt 6-mal. Und dann kommt er noch einmal mehr vor, nämlich hier im Hebräerbrief. Der ist vermutlich nicht von Paulus, auch wenn man das lange Zeit gedacht hat. Aber wer ihn geschrieben hat, das weiß man auch nicht. Man weiß nicht mal, an wen er den geschrieben hat. Aber eins, das können wir wissen, Gott ist ein Gott des Friedens. Hätte man nur die heiligen Schriften, die Jesus kannte, dann wäre das jetzt gar nicht das Erste, auf das man kommen würde, dass Gott ein Gott des Friedens ist. Da rumst und kracht es doch schon manchmal auch ganz gewaltig im Alten Testament. Aber Jesus, das muss man immer wieder sagen und sehen, hat seine Bibel mit einem Filter gelesen. Gleich bei seinem ersten Auftritt in Nazareth, nach der Versuchung in der Wüste, las er in der Synagoge, seiner Heimatstadt, eine Stelle aus Jesaja 61. Der Evangelist Lukas schreibt, Kapitel 4, und man reichte ihm das Buch des Propheten Jesaja. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen das Evangelium zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit und Blinden das Augenlicht zu verkündigen, Geknechtete in die Freiheit zu entlassen, zu verkünden ein Gnadenjahr des Herrn. Und er tat das Buch zu, gab es dem Diener zurück und setzte sich. Wenn ihr da jetzt mal nachguckt, was da steht, werdet ihr sehen, Jesus hat mitten im Vers aufgehört zu lesen. Das geht nämlich noch weiter. Zu verkünden ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, um alle Trauernden zu trösten. Da ist der Vers zu Ende. Das hat Jesus einfach weggelassen. Jesus hat, man kann noch weitere Stellen zeigen, wo er auch so mit der Bibel umgeht. Jesus hat selektiv gelesen. Er hat Aussagen über Gott hervorgehoben, die ihn als einen gütigen, einen freundlichen, einen heilenden, einen vergebungsbereiten Gott porträtieren. Und so ist er auch selber in Erscheinung getreten. Für uns als seine Nachfolger ist dieses Gottesbild, das Jesus transportiert hat, verkörpert hat, maßgeblich. Und das heißt, Gott ist ein Gott des Friedens. Und trotzdem haben immer wieder christliche Könige, Präsidenten und Bischöfe Kriege geführt und Waffen gesegnet. Bis heute ist das so, im Namen des Gottes des Friedens. Wie kann das sein? Gott und Krieg, das geht eigentlich nicht zusammen. Genauso wenig wie Gott und Hass, wie Gott und Streit, wie Gott und Unversöhnlichkeit. Der Gott des Friedens will, dass Frieden ist und er schafft Frieden. Darum soll es auch unter uns gehen. Deshalb mahnt der Hebräerbrief im 12. Kapitel, kurz vor unserer Stelle, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte. Die Gemeinde hat die Verantwortung, im Frieden miteinander zu leben und darauf zu achten, dass niemand Gottes Gnade verpasst. Ja, wie kann man denn Gottes Gnade verpassen? Ich denke, wir verpassen Gottes Gnade, indem wir ungnädig miteinander umgehen. Nicht vergeben, einem anderen Dinge nachtragen. Gottes Gnade so zu einer hohlen Phrase machen. Die kann man dann gerade dort nicht erleben, wo dauernd von ihr gesprochen wird, nämlich in der Gemeinde. Wer an den Gott des Friedens glaubt, dessen Gebet müsste sein: Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Dieser Gott des Friedens hat etwas Großes getan. Er hat den großen Hirten der Schafe, Jesus, unseren Herrn, durch das Blut des ewigen Bundes heraufgeführt von den Toten, heißt es in unserem kleinen Text. Aus allen vier Evangelien wissen wir, Jesus hatte große Sympathien für Hirten. Das haben wir hier vorne auch eben gehört. Er hat sie als Metaphern gebraucht, auch für sich selbst. Denn Jesus hat die Verlorenen gesucht, wie ein Hirte sein verirrtes Schaf. Dieses Bild vom Hirten, das ist immer noch ein wohltuendes Bild. Der große Königsberger Philosoph Immanuel Kant hat einmal über den 23. Psalm, der Herr ist mein Hirte, gesagt: Ich habe in meinem Leben viele kluge und gute Bücher gelesen, aber ich habe in ihnen allen nichts gefunden, was mein Herz so still und froh gemacht hätte, wie die vier Worte aus dem 23. Psalm: Du bist bei mir. Generationen von jüdischen und christlichen Gläubigen haben mit diesem Psalm gelebt und sind mit ihm gestorben. Und ich kann jedem nur wärmstens empfehlen, den auswendig zu lernen. Das ist eine Notration in schlechten Zeiten. Ein wahrer Schatz für die Seele, ja, und für gute Zeiten einfach auch ein Loblied. Gilt das heute auch noch? Der Herr ist mein Hirte, kann man sich fragen. Hirte, Schafe. Verstehen wir uns so als ein Schaf inmitten einer Herde von anderen Schafen, die zwar alle ihren Hirten kennen, aber selber nicht wissen, wo es lang geht? Mir scheint, wir wissen doch heute alle recht gut, wo es lang geht und nehmen unser Leben in die eigene Hand. Das muss man auch, das bringen wir unseren Kindern bei. Wir wollen uns eher von der Masse abheben, als in ihr aufgehen. Wir lassen uns nicht gerne was vormachen von irgendwem, der sich als Hirte da präsentiert und vielleicht uns nur in die Irre führen will. Da haben wir doch einiges gelernt, auch aus der Geschichte. Also so ganz eingängig ist das nicht einerseits, aber andererseits tragen wir alle auch noch das kleine Kind in uns, das eben genau nicht weiß, wo es lang geht und immer wieder mal die Orientierung und den Halt verliert. Unsere Schafnatur ist emotional noch da, als Erinnerung und auch als Sehnsucht. Und ich glaube, deshalb erreicht das Bild vom guten Hirten auch heute immer noch so viele Menschen. Von dem Gefühl der Geborgenheit, das wir als Kinder spürten oder nachdem wir uns vielleicht auch nur sehnten, geht beim Erwachsenwerden vieles verloren. Im Glauben wird uns das neu geschenkt, wenn wir uns darauf einlassen wollen. Beim guten Hirten oder großen Hirten, wie es in unserem Text heißt, Jesus, sind wir besser aufgehoben, als wir es jemals in unserer Familie waren, oder vielleicht waren wir es da auch gerade nicht. Und dann sind wir endlich aufgehoben beim guten Hirten. Aber zu glauben heißt ja nicht, hier stehen zu bleiben und fortan ein Leben als unmündige Mitläufer zu führen. Ganz am Ende des Johannesevangeliums gibt es da eine aufschlussreiche Szene. Da steht Jesus an einem Kohlenfeuer, wie kurz zuvor Petrus im Palast des Hohenpriesters. Petrus hatte Jesus dort dreimal verleugnet. Und Jesus fragt Petrus nun dreimal: Hast du mich lieb? Petrus wird an dieser Stelle spätestens klar: Ich habe versagt, und er hat's gemerkt. Aber er spricht noch mit mir und er fragt mich etwas ganz Besonderes: Hast du mich lieb? Er gibt mir eine Chance. Er bekennt sich zu seiner Liebe zu Jesus. Ja, ich habe dich lieb, Herr. Und nach jedem der drei Bekenntnisse beauftragt Jesus ihn, seine Schafe zu weiden. Daraus wird etwas deutlich. Wer sich seinem Versagen stellt und trotzdem bei seiner Liebe zum großen Hirten der Schafe bleibt, der wird selber zum Hirten. Das ist im Johannesevangelium das Letzte, was der Auferstandene der Welt zu sagen hat. Zur Führungspersönlichkeit im Reich Gottes eignet sich der, der in seine eigenen Abgründe hinuntergestiegen ist. Wer vor seinem Versagen nicht davonläuft und wer an seiner Liebe zu seinem Herrn trotz allen Versagens festhält. Wer das Evangelium so direkt an seinem eigenen Leib erfahren hat, den kann der Auferstandene gebrauchen, anderen dasselbe Evangelium in derselben Weise nahezubringen. Eine andere Schulung für Führungskräfte als diese hat Petrus nicht besucht. Gott hat also Jesus, den großen Hirten der Schafe, aus dem Tod heraufgeführt, und zwar so, wie Mose die Kinder Israel aus Ägypten heraufgeführt hat. Das ist ganz bewusst so formuliert. Und wie bei der Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei war auch hier Blut im Spiel. Und das wird jetzt auch angesprochen. Jesus ist nach der Theologie des Hebräerbriefes selber zum Passahlamm geworden. Das spielt ja eine Rolle beim Auszug aus Ägypten. Ihr erinnert euch, das musste geschlachtet werden, das Blut an die Türpfosten und oben den Türsturz, oder wie heißt das, daran geschmiert werden, damit der Engel des Verderbens vorübergeht. Also das Blut, das Jesus am Kreuz vergoss, das hat den neuen, und zwar den ewigen Bund mit Gott besiegelt, zwischen Gott und Menschen. Und von diesem Bund spricht der Prophet Jeremia in Kapitel 31: Das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Jesus hat sein Leben dafür gegeben, dass wir Gott erkennen, können wir also sagen. Und sein Tod am Kreuz öffnet uns die Augen dafür, wer er ist. Und als der Auferstandene schreibt er seinen Willen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Davon handeln die beiden Wünsche, die am Ende des Hebräerbriefes stehen. Er rüste euch aus mit allem Guten, dass ihr seinen Willen tut. Er wirke in uns, was ihm wohlgefällig ist, vor ihm wohlgefällig ist. Denn darum geht es letztendlich, dass wir Gottes Willen tun. Es reicht nicht, die richtigen Dinge zu glauben und sich ansonsten zu verhalten wie, naja, irgendwer, der gar nichts glaubt und dem nichts heilig ist. Nein, am Ende kommt es darauf an, das, was bei rauskommt, das Richtige zu tun. Jetzt kann man sich fragen, ja, was ist denn der Wille Gottes, den wir tun sollen? Da gibt es ja viele verschiedene Meinungen dazu. Woher können wir denn das wissen? Zum einen müsste uns das irgendwo im Herzen stehen, wenn wir denn zu diesem neuen Bund gehören. Und zum anderen, das reicht nicht, weil da kann noch viel mehr drin stehen, man kann sich da auch täuschen. Zum anderen müsste es aus dem hervorgehen, was Jesus selber getan und gelehrt hat. Gehen wir also nochmal zurück nach Nazareth in die Synagoge, wo Jesus aus dem Propheten Jesaja gelesen hat. Noch einmal die Stelle, die er zitiert hat. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn, und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dies Wort der Schrift vor euren Ohren erfüllt. Das ist also nach dem Lukasevangelium sein Programm, seine Antrittsrede: den Armen das Evangelium verkündigen, den Gefangenen Befreiung predigen, den Blinden Sehkraft, die Zerschlagenen in die Freiheit entlassen, das Gnadenjahr des Herrn verkündigen. Nach Matthäus sagt Jesus als letztes, das war das Erste, was er öffentlich verkündigt hat, nach Matthäus sagt er als letztes vor seiner Passion dieses Gleichnis von den Schafen und den Böcken: Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben, ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen, ich war nackt und ihr habt mich bekleidet, ich war krank und ihr habt euch meiner angenommen, ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Was einer am Anfang und am Ende sagt, das hat eine gewisse Bedeutung. Davon muss man ausgehen. Man kann also zusammenfassend sagen, Jesus hat Menschen am Rand der Gemeinschaft zurückgeholt in die Mitte der Gemeinschaft, indem er sie geheilt hat an Körper und Seele. Und mit diesem Auftrag hat er auch seine Jünger losgeschickt. In Matthäus 10 heißt es: Geht zu den verlorenen Schafen aus dem Haus Israel, geht und verkündigt, nahe gekommen ist das Himmelreich, Kranke macht gesund, Tote weckt auf, Aussätzige macht rein, Dämonen treibt aus. Und im Johannesevangelium, das haben wir letzten Sonntag hier gehört, sagt er: Auferstandene, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er dies gesagt hat, da hauchte er sie an und sprach: Heiligen Geist sollt ihr empfangen. Wem immer ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie festhaltet, dem sind sie festgehalten. Den Willen Gottes tun, das vor Gott Wohlgefällige, das kann man also wissen. Das ist gar nicht so schwierig, was das ist, nämlich: Das hat mit Menschen zu tun, Menschen, die sich selber verloren gegangen sind, die der Gemeinschaft, die Gott verloren gegangen sind, die den Mut und die Hoffnung verloren haben, weil sie entweder arm sind oder krank oder schuldig oder einsam oder fremd. Man kann sicherlich noch weitere Eigenschaften hinzufügen. Was für eine Überraschung! Die Kirche ist gar nicht für sich selber da, sondern für andere. Das hat auch Dietrich Bonhoeffer mal sehr treffend gesagt. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Wie passt es denn dazu, dass in den meisten Kirchen das Zentrum des Gemeindelebens nicht solche Aktivitäten sind, sondern der Gottesdienst? Da sind wir keine Ausnahme. Das ist auch in der Freikirche so. Vielleicht müssen wir darüber noch mal ganz neu nachdenken, was eigentlich das Zentrum unserer Berufung ist. Dieser Sonntag trägt den schönen lateinischen Namen Misericordias Domini. Das bedeutet die Güte des Herrn. Und es ist ein Zitat aus Psalm 33, wo es heißt: Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Puh, ja, ist das wirklich so? Ist die Erde voll der Güte des Herrn? Das beschreibt ganz sicherlich nicht den Ist-Zustand unserer Welt, auch nicht der Welt zur Zeit des Psalmdichters. Zu keiner Zeit war die Erde ganz objektiv gesehen voll der Güte des Herrn. Die Erde ist voll der Güte des Herrn, das ist ein Bekenntnis gegen den Pessimismus und die Weltuntergangsstimmung, die immer wieder um sich greift. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Das zu erkennen, ist eine Frage der Aufmerksamkeit. Wohin lenke ich meine Aufmerksamkeit? Auf das Böse oder auf das Hoffnungsvolle, was auch da ist, auf das Gute? Wir können selber entscheiden, aus welchen Quellen wir schöpfen, womit wir uns füllen lassen. Und wir können sogar selber daran mitwirken, dass die Güte Gottes die Erde füllt. Das wäre doch toll, wenn uns das ein bisschen gelänge, hier etwas von der Güte des Herrn spürbar zu machen. Ostern ist von Gott her die Entscheidung gefallen, die bis heute unseren Blick auf die Welt verändert. Es gibt Hoffnung für diese Welt und für jeden Einzelnen. Und wir dürfen dabei mitwirken, diese Hoffnung zu verbreiten. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, Jesus, unseren Herrn, durch das Blut des ewigen Bundes heraufgeführt hat von den Toten, er rüste euch aus mit allem Guten, dass ihr seinen Willen tut. Er wirke in uns, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Christus Jesus, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.